Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. In meiner mittlerweile schon etwas länger zurückliegenden Schulzeit machten einige Klassenkameraden, vor allen Dingen einige Mädchen, seltsame Bewegungen mit Händen und Armen. Sie hatten sich eine Zeichensprache verabredet. Bestimmte Fingerzeichen bedeuteten bestimmte Buchstaben. Von mir waren sie sicher, ich habe es bis heute nicht kapiert. Aber wer den Code kannte, der konnte die Botschaften verstehen und die anderen nicht. Für taubstumme Menschen gibt es glücklicherweise eine Zeichensprache, die, soweit ich informiert bin, sogar international verstanden wird. Wir kennen noch andere Zeichen. Ständig sehen wir diese bunten Blechtafeln da rechts und links neben den Straßen. Verkehrszeichen. Jedes einzelne steht für ein Gebot oder ein Verbot oder eine Warnung. In der Verkehrserziehung und in der Fahrschule lernen wir die Bedeutung der Schilder kennen und verstehen und lernen, uns anhand der Zeichen im Verkehr zurechtzufinden. Und wenn man so ein Zeichen übersieht, dann gibt es manchmal dann auch so kleine Hilfsmittel, wo das dann auch fotografisch belegt wird und dann kriegt man ein erzieherisches Mittel in Form einer Zahlkarte. Das ist nicht ganz so gut, aber man lernt, dass das 70 heißt und dass dann man auch 70 fahren muss. Auch ein Zeichen. Wir hören heute von einem Mann, der auf ein Zeichen reagiert hat. Dieser Mann ist bekannt als Johannes der Täufer. Ich lese den Predigttext aus Johannes 1, Vers 29 bis 34. Des anderen Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes zeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es und zeugte, dass dieser ist Gottes Sohn. Johannes tauft am Jordan. Wir haben davon in der Schriftlesung gehört und ich gehe mal davon aus, dass Johannes der Täufer den meisten von uns irgendwie doch bekannt ist. Er predigte, ja, was predigte er? Buße und Umkehr. Und das, was uns von seinen Predigten überliefert ist, muss er wohl ein recht markiges Auftreten gehabt haben, hat also ganz ordentlich dem Volk Israel ins Gewissen geredet. Und das hat eingeschlagen. Die sind also aus allen Städten gekommen, um diesen Mann im Kamelhaarmantel und den seltsamen Essgewohnheiten zu sehen, aber nicht, weil der so interessant war, sondern wegen seiner Predigt. Und das ging ihnen unter die Haut. Und viele Leute haben sich taufen lassen. Das ging anderen nicht unter die Haut, sondern gegen den Strich. Und sie fragten ihn, wer der eigentlich ist, an welcher Autorität und welcher Vollmacht er das tut, ob er denn gar der Messias wäre oder das beanspruchen würde. Aber Johannes weist das ganz klar von sich. Er sagt: Ich bin nur der Wegbereiter. In Vers 31: Meine Aufgabe ist es, damit der Messias Israel offenbar werde. Deswegen bin ich gekommen. Er ist also nicht der Messias, er ist nur der Wegbereiter. Das schmälert in keinster Weise, dass Johannes sich über seinen Auftrag von Gott ganz klar ist. Aber er macht nicht mehr draus, als wozu ihn Gott gesetzt hat. Gott hat ihn gesetzt, der Wegbereiter zu sein, dazu steht er. Aber er nimmt nicht mehr für sich in Anspruch. Anscheinend, diesem Predigttext zufolge, kannte Johannes Jesus vorher nicht. Oder wenn er ihn kannte, wusste er nicht, wer er wirklich war. Er bezeugt ja hier: Und ich kannte ihn nicht. Vielmehr erkannte Johannes, wer Jesus war, an der Vision, die die Taufe begleitete. Der Heilige Geist kam wie eine Taube vom Himmel und blieb auf Jesus. Das haben wir in der Schriftlesung und eben auch nochmal gehört. Das war das verabredete Zeichen, welches Gott ihm bei seiner Berufung mitgegeben hatte. Er sagt ja hier: der mich gesandt hat zu taufen, sagte zu mir, auf wen du den Geist kommen und auf ihm bleiben siehst, der ist es. Zeichen haben nicht Wert in sich selbst. Wir können jetzt hier diskutieren und können einen Tierschutz anführen, ob das so richtig ist. Wir können überlegen, ob es eine Brieftaube oder eine Kingtaube war. Das würde alles am Thema vorbeigehen. Spielt nicht mal eine Rolle, ob das jetzt physisch eine Taube war oder eine Vision. Wichtig ist, dass das Zeichen da war und Johannes dieses Zeichen verstanden hat. Bei einem Verkehrsschild haben weder Anschaffungspreis noch Materialauswahl irgendetwas damit zu tun, was das Schild für eine Bedeutung hat. Ob das Schild aus Blech, aus Pappe oder aus Plastik oder Holz ist, spielt keine Rolle. Ich muss das, was da drauf ist, befolgen. Ich muss meine Geschwindigkeit reduzieren oder ich werde vor einer gefährlichen Kurve gewarnt oder was auch immer. Das Material ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass das Schild da ist und dass ich mein Verhalten dementsprechend anpasse und ändere, so wie es dieses Zeichen verlangt. Für Zeichen muss es eine Absprache geben. Ich meine, ich wüsste diese bunten Blechschilder durchaus zu schätzen, aber wenn ich das nicht gelernt hätte, was diese Zeichen bedeuten, dann würde ich vielleicht Schwierigkeiten haben. Ich würde Gebote oder Verbote übertreten und wüsste es nicht. Ich muss informiert sein. Oder denken wir an das Beispiel mit der Zeichensprache am Anfang der Predigt. Verstehen konnten sich nur diejenigen, die eine Absprache miteinander getroffen hatten. Ja, das bedeutet L, das bedeutet O und sonst was weiter. Oder wer eben den Code knacken konnte, wer da so scharfsinnig war. So ist es auch mit den Zeichen in der Bibel, besonders Zeichen im Neuen Testament. Da wird sehr viel von Zeichen geredet. Viele Zeichen im Neuen Testament waren im Alten Testament bereits angekündigt worden. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und den Retter gebären. Und Maria gebar Jesus. Wer sich auskannte im Alten Testament, wer die Verabredung intus hatte, der konnte die Zeichen deuten. Wer sich nicht auskannte, verstand auch die Zeichen nicht. Und so war das Zeichen und sein Nichtverständnis auch ein Beweis, dass er eben sich mit den Zeichen nicht auskannte. Johannes hat hier das Zeichen verstanden. Das Zeichen, was ihm Gott genannt hat, hat er richtig entschlüsselt und seine Schlussfolgerung gezogen. Ja, Johannes weist immer weg von sich auf Jesus. Nicht ich bin es, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegnimmt. Ein großes, wichtiges Wort. Dazu ist Jesus gekommen. Das Ziel vom Leben Jesu wird von Johannes hier schon ganz zu Beginn von Jesu Erdenleben oder seiner Wirksamkeit deutlich gesagt. Und das hebt Jesus über alle Religionsstifter dieser Welt hinaus. Diese haben eine neue Lehre, eine neue Offenbarung in die Welt gebracht, wie zum Beispiel Mohammed. Oder sie haben gelehrt, was man tun soll, wie man sich verhalten soll und haben sich auch bemüht, das für sich selbst zu erreichen. So ordne ich da Buddha ein. Jesus ist der Einzige, der gekommen ist, um etwas für alle Menschen zu tun, was niemand sonst tun konnte. Jesus ist gekommen, die Sünde der Welt wegzunehmen, durch seinen Tod am Kreuz, den er widerstandslos wie ein Lamm erlitten hat. Das hebt ihn wirklich über alle anderen hinaus. Er hat nicht nur eine neue Lehre von Mitmenschlichkeit und Vergebungsbereitschaft gebracht. Der Kern war, Jesus ist gekommen, um als Lamm die Sünde der Welt wegzutragen. Sünde ist alles, was Gott nicht will. Sünde ist unsere Veranlagung zu sündigen. Jeder von uns hat schon einmal gesündigt. Er hat Dinge getan, die er nicht sollte, weil er die trotzdem tun wollte, oder Dinge, die er nicht wollte und irgendetwas hat ihn dazu verleitet, mitgerissen, weggerissen, Sünde begangen. Und unser Gewissen, wenn es nicht gänzlich zum Schweigen gebracht wurde, und das ist selten der Fall, macht uns das innerlich klar. Ob wir das nach außen zugeben, das ist natürlich dahingestellt. Man muss das auch nicht jedem zugeben, aber vor sich selbst wissen wir alle, was Sünde ist. Selbst da, wo wir nach außen sagen, naja, das kann man doch nicht so genau sagen, oder woher will man das denn wissen, oder wer will mir das sagen? Das sagt mir mein Gewissen schon in meinem Innern, was Sünde ist. Wie muss ich mich dem stellen? Mit Sünde ist nicht zu spaßen. Das Zeugnis der Bibel ist ganz klar, Sünde trennt von Gott. Das haben die ersten beiden Menschen erfahren, als sie sich über Gottes Gebot hinweggesetzt haben und diese Frucht gegessen hatten und Gott mit ihnen darüber sprach. Da war Sünde geschehen und Adam und Eva mussten raus aus dem Paradies. Und jetzt umgekehrt, wenn ich wieder Gott näher kommen will, aus meiner Sündhaftigkeit, dann brauche ich einen, der meine Sünde wegnimmt. Sonst steht das immer zwischen mir und Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben, ist das Zeugnis der Bibel. Und dazu ist Jesus gekommen und darauf weist Johannes mit seinem Wort hin. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde wegnimmt. Jesus kommt, um Sünde wegzunehmen und den Weg zu Gott freizumachen. Manchmal spricht Johannes auch geradezu in Rätseln, so zum Beispiel in Vers 30. Nach mir kommt einer, der mir vor ist, denn er war vor mir. Was soll denn das bedeuten? Jesus kam ganz offensichtlich nach Johannes, denn er wurde später geboren, möglicherweise, wenn man den Überlieferungen so trauen kann, etwa ein halbes Jahr später. Er trat auch später auf. Es ist uns eigentlich nur so einiges von Kindergeschichten Jesu berichtet, aber seine Wirksamkeit begann eigentlich erst nach der Taufe und das war ja schon eine Weile, nachdem Johannes aktiv war. Johannes zeugt von ihm und rief aus und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Er ist also rangmäßig auf jeden Fall vor Johannes. Er wird vorangestellt, er bekommt den Vorrang, weil er schon vor Johannes da war. Moment mal, wir haben doch eben gesagt, er wurde ein halbes Jahr später geboren. Also es heißt, Jesus war als Gott schon von Anbeginn der Schöpfung an da. Er war von Ewigkeit her und kam doch an einem festen Tag auf die Welt. Ist das vorstellbar? Dieses Jesus war von Ewigkeit her sprengt unsere Vorstellungskraft. Es liegt daran, dass der Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, von Raum und Zeit unabhängig ist. Um das zu verdeutlichen, stellen Sie sich einmal vor, jetzt Raumschiff Enterprise hin oder her, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie könnten von einem Augenblick auf den anderen sich auf einem Stern befinden, der ein Lichtjahr von der Erde entfernt ist. In dem astronomischen Entfernungsmessen ist das ja so unvorstellbar weit, dass man dazu übergegangen ist, die Entfernungen so zu messen, dass man sagt, das ist die Entfernung, die das Licht mit seiner großen Geschwindigkeit in einem Jahr zurücklegt. Wenn Sie also dort wären, dann würden Sie jetzt in diesem Augenblick das sehen, was vor einem Jahr hier auf der Erde passiert ist, weil dann das Licht erst da ankommt. Umgekehrt, hier und heute erleben Sie jetzt schon, was erst in einem Jahr auf jenem fernen Stern zu sehen sein wird. Sie hätten also gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, je nachdem, wo Sie sich gerade befinden. Wenn Sie von Raum unabhängig sind, sind Sie es auch von der Zeit. Ich denke, es sprengt nach wie vor unsere Vorstellungskraft und Gott sei Dank ist das nicht wichtig und entscheidend, um Gott zu verstehen. Es gibt einige Wissenschaftler, die sich in solche komplexen Gedankengebäude wirklich hineindenken können. Mir geht da also wirklich schnell das Verständnis flöten. Aber ich traue Gott diese Fähigkeiten zu. Doch jetzt zurück zu Johannes. Er weiß, von wem er redet. Er kennt Jesus. Er weiß auch sich ganz genau da einzuordnen. Johannes war der Wegweiser auf Jesus oder wenn wir es anders betonen, der Wegweiser, der von sich weg auf Jesus wies. Das hat Matthias Grünewald auf seinem Isenheimer Altar sehr schön deutlich gemacht. Da weist Johannes, wie er ihn darstellt, mit einem überlangen, ausgestreckten Zeigefinger auf den Gekreuzigten. Siehe, das ist Gottes Lamm. Der Johannes betont auch seinen eigenen Auftrag nicht in herausstellender Weise. Er sagt nicht, Leute, hört mal zu, ich bin hier der Wegbereiter des Messias, also an den Messias kommt ihr nicht ran, ohne hier mich. Ne? Er überlässt es Jesus, über seine Wichtigkeit zu sprechen. Jesus äußert sich einmal über Johannes und spricht zu den Leuten: Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer als Johannes. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Was können wir davon für uns lernen? Wo sonnen wir uns manchmal im Schatten einflussreicher Menschen, auch in der Kirche? Wie sieht es in der Kirche oder im Kirchenvorstand aus? Wo weisen wir auf uns hin und stellen uns heraus? Ich denke, so manchmal, wenn man christliche Prominenz etwas besser kennt, nutzt man das manchmal unwillkürlich aus, um das mal einfließen zu lassen, um, ja, oh ja, das ist also einer, der kennt Manfred Siebald persönlich oder diesen oder jenen großartigen Prediger. Und wir hoffen, dass ein bisschen von dem Ruhm dieser Personen auch auf uns abfärbt und man sagt, oh, das ist aber toll, wenn du den kennst, dann grüßen mal schön von mir, ich würde ihn auch gerne mal kennenlernen. Ja, was bringt's? Das macht uns nicht frommer und ich denke, die meisten christlichen Prominenten freut es auch nicht, so angehimmelt zu werden. Da wird von Jesus weg auf Menschen gewiesen und da gibt man mit seinen Bekannten an, das bringt's nicht. Ich möchte von Johannes lernen und auch Sie dazu einladen, einfach auf Jesus hinzuweisen, von ihm zu reden und andere Menschen auf ein Leben als Christ aufmerksam zu machen. Nutzen Sie Gelegenheiten, die sich bieten, um Zeugnis für Ihren Glauben abzulegen. Wann haben Sie das zum letzten Mal getan? Wann habe ich das zum letzten Mal getan? Es fällt uns oft schwer, uns dazu zu bekennen. Ja, manchmal sagen wir noch nicht mal, dass wir sonntags in die Kirche gegangen sind, wenn im Kollegenkreis darüber gesprochen wird, wo hat man denn das Wochenende zugebracht? Selbst wenn man das dann schafft, ja, das fällt schon schwer. Noch schwerer fällt es uns zu bekennen, ja, ich glaube an Jesus, ich bin Christ, ganz bewusst. Aber wenn wir es mal getan haben, dann freut uns das, dass wir das bezeugt haben. Noch schwerer fällt uns, anderen zu sagen, auch du brauchst Jesus. Das ist nicht nur mein frommes Hobby und ja, das ist gut, dass du mal so ein christliches Hobby hast, sondern es ist wichtig, dass auch du das für dich persönlich entdeckst. Schließlich ist Jesus ja gekommen, um die Sünde der Welt wegzunehmen, auch die meines Kollegen, Freundes und Gesprächspartners. Eine Hilfe kann dazu sein, dass Sie sich einfach mal Zeit nehmen in Ihrer stillen Zeit oder heute Nachmittag, tun Sie es irgendwann einmal und schreiben Sie Ihr persönliches Zeugnis einfach einmal auf. Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und denken mal über die Fragen nach. Wie sah mein Leben vorher aus? Wie bin ich Christ geworden? Durch welches Buch, durch welches Gespräch, durch welches Ereignis? Was hat sich seitdem in meinem Leben verändert? Und was bedeutet mir Jesus? Legen Sie sich das in die Bibel, dann haben Sie es möglicherweise parat, wenn Sie mal dazu kommen. Und das, was Sie mal aufgeschrieben haben, hat sich sowieso viel besser bei Ihnen eingeprägt. Und Sie haben das zur Verfügung, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet. So weist Johannes seine Jünger an Jesus weiter. Quasi, wenn ihr schon mir nachgefolgt seid, umso mehr solltet ihr diesem Jesus nachfolgen. Er sagt zu seinen Jüngern und denen, die ihn zuhörten, ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er hält seine Jünger nicht bei ihm fest und sagt, wir hatten doch so eine gute Zeit miteinander und lasst es uns doch noch eine Weile versuchen. Nein, er sagt, ich bin doch hier nur als Wegbereiter. Jetzt habe ich meine Jünger und gebe sie weiter an Jesus. Er stellt einen Vergleich zwischen seiner Taufe und der Taufe Jesu an. Johannes tauft mit oder auch in Wasser. Jesus tauft mit oder im Heiligen Geist. Die Taufe war damals wie heute eine Zeichenhandlung. Aber wieder Zeichen. Kennen wir den Code? Was bedeutet das? Taufe war ein Zeichen für die Buße, für die Umkehr, die Zuwendung zu Gott und Abwendung vom bisherigen Leben. Damals wurden die Leute, die getauft wurden, ja richtiggehend untergetaucht. Das Untertauchen symbolisierte das Sterben, das Todsein für das alte Leben, und das Auftauchen symbolisiert den Anfang eines neuen Lebens. Jesu Teilnahme an der Taufe zeigt, wie sehr er sich mit uns Menschen eins gemacht hat. Er wollte auch genau das erleben. Deswegen hat er den Johannes überredet, auch ihn zu taufen, obwohl er es aufgrund seiner Sünde gewiss nicht gebraucht hätte. Aber er wollte in allem den Menschen gleich sein. Dieser Gedanke des Untertauchens und des Neuwerdens kommt bei der bei uns üblichen Form der Taufe nicht mehr so zum Ausdruck. Aber es ist gut, das einfach im Hinterkopf zu haben. Wie auch immer, das Wasser der Taufe perlt ab, es verdunstet, die Taufe bleibt in der Erinnerung als ein Zeichen, ein Ereignis, was einmal geschehen ist. Wenn Jesus mit dem Heiligen Geist tauft, ist das etwas Bleibendes. Der Heilige Geist als Person Gottes ist ewig, der perlt nicht ab, der verdunstet nicht. Wer also die Taufe Jesu erfahren hat, der hat ewiges geistliches Leben. Das ist mehr als ein Zeichen, das ist eine Gewissheit. Das kommt durch eine bewusste Entscheidung für Jesus, so wie das die Jünger auch getan haben. Sie sind dann Jesus nachgefolgt, haben genau geguckt, wo er unterwegs ist, und seit dem Zeitpunkt waren sie mit ihm unterwegs. Man kann annehmen, dass es bei den ersten beiden, die hier von Johannes, dem Täufer, weg Jesus nachgefolgt sind, um Andreas, den Bruder des Petrus, und um Johannes gehandelt haben müsste. Durch den Heiligen Geist bekomme ich eine gottgemäße Einstellung. Ich lerne zu glauben. Das ist ein Wachstumsprozess. Leben wächst. Der Beginn eines Lebens, der muss nicht wiederholt werden. Deshalb muss man die Taufe nicht regelmäßig wiederholen oder auffrischen. Die Erinnerung, ja, das ist hilfreich, aber nicht die Taufe an sich. Ich muss also meine Kinder nicht immer wieder neu zeugen und zur Welt bringen, Gott sei Dank, meine Frau wird sich bedanken, sondern wir müssen sie nur nähren und wachsen lassen und für sie sorgen. Genauso ist es mit dem geistlichen Leben. Es hat einmal angefangen durch den Heiligen Geist und muss dann genährt werden und gepflegt werden. Das tun wir, indem wir Bibel lesen, geistlich, im Gespräch mit Gott bleiben, ihn besser kennenlernen, mit ihm im Gespräch bleiben durch Gebet, wo wir mit Gott reden. Deswegen haben wir hier auch im Gottesdienst und in unserer Gemeinde Gebetszeiten, wo man das auch gemeinsam miteinander tun kann, miteinander wachsen kann. Und eben auch dann von Jesus bezeugen. Die Jünger, die jetzt von Johannes zu Jesus geschickt wurden, waren ja selbst dann wieder von Jesus ausgesandt worden, um von ihm weiterzusagen und zu predigen. Und das ist schön, wenn das auch bei uns geschieht, wenn so unser geistliches Leben, was wir in Jesus haben, weitergeht, sodass wir andere darauf hinweisen, auch auf dieses Zeichen, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegnimmt. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.